So schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Funkelndes Ich. Ich habe heute mal wieder eine ganz tolle Frau auf meinem virtuellen Sofa zu Gast. Die liebe Christina ist da, die ich nicht wie sonst im Rahmen meiner Coaching- und oder Trainerausbildung kennengelernt habe, sondern an ganz anderer Stelle. Sie hat in einem Frauennetzwerk einen Vortrag gehalten und ich durfte ihr lauschen zu ihrem Herzensthema, ein neuer Umgang mit der Diagnose ADHS, so würde ich es mal betiteln. Und dieser Umgang, wie sie in ihrer Arbeit als Coach mit den Familien, mit diesen Diagnosen arbeitet und umgeht, hat mich so inspiriert und hat ganz viele Parallelen aufgezeigt, wie auch ich versuche in meiner Arbeit mit dem Thema der Diagnosen meiner Kinder umzugehen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sie meiner Einladung gefolgt ist und wir heute genau darüber sprechen. Was macht so eine Diagnose mit mir als Elternteil, wenn mein Kind eine ADHS-Diagnose bekommt? Und was steckt vielleicht auch dahinter, wie es dazu gekommen ist? So unfassbar inspirierend. Ich freue mich sehr, dass ich diese Folge mit dir teilen darf. Und eine kleine Bitte oder ein Wunsch vorweg: Wenn du jemanden kennst, der betroffen ist, leite diese Folge so gerne weiter, denn ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial von einer neuen Sicht auf den Umgang damit. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ganz, ganz viele Menschen davon profitieren könnten. Und ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Es kann sein, dass ab und zu Christina am Anfang, wenn sie anfängt zu sprechen, nicht ganz zu hören ist. Ich habe das während der Aufnahme immer schon gemerkt. Ich hatte mich aber bewusst dazu entschieden, sie nicht zu unterbrechen, weil immer, wenn sie angefangen hat zu sprechen, als ob dann ihr PC auch wieder ganz da war, ist sie super zu verstehen. Und ja, ich wollte den Flow nicht unterbrechen, aber solltet ihr das Gefühl haben, manchmal am Anfang, die ersten Silben sind ein bisschen verschluckt, ist es so. Und da bitte ich um Verständnis. Dafür ändert aber gar nichts an der wundervollen Aussage oder an diesem wundervollen Flow und der Inspiration dieses Gespräches. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und bin ganz gespannt, ob ihr ja ihr Thema und ihren Umgang damit genauso feiert wie ich. Alles Liebe, eure Dorte. Herzlich willkommen bei Funkelndes Ich, deinem Podcast für echte Gespräche, Herzensimpulse und leuchtende Aha-Momente. So schön, dass du da bist. Ich bin Dorte Beermann und deine Gastgeberin. Ich begleite dich hier mit Gedanken, Erkenntnissen und Coaching-Fragen auf deinem Weg zurück zu dir. Und ich freue mich, dass du bereit bist, dein inneres Leuchten wieder zu entdecken und in die Welt zu tragen. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkelndes Ich. Heute mal wieder mit einer Premiere. Ihr kennt es schon, dass ich immer wieder eine neue Herausforderung suche und immer andere Gäste, die ich noch gar nicht kannte, die ich sehr gut kannte. Ganz unterschiedlich war das. Heute ist es deswegen eine Premiere, weil das erste Mal ein Gast bei mir ist, die nicht aus dem Into-Being-Universum kommt. Also vielleicht auch einen ähnlichen Weg gegangen ist, aber eben doch anders. Und ich diese wundervolle Frau bei einem Netzwerkvortrag in meinem Büro kennengelernt habe und ich durfte ihr zuhören. Und ich erinnere mich so sehr an diesen Tag, weil ich rausgegangen bin aus diesem Vortrag und zu meinen Kolleginnen gesagt habe, diesen Vortrag hätte ich halten können. Und wir haben so angefangen zu lachen, weil es ging nicht um den Inhalt, sondern wie diese wundervolle Frau erzählt hat über das Thema, was sie erzählt hat. Da habe ich gleich gedacht, ich glaube, wir sprechen irgendwie eine ähnliche Frage und ich glaube, ich möchte sie einladen, ob sie in meinen Podcast kommt. Und liebe Christina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Du hast zugesagt und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du da bist. Bevor wir in das Thema einsteigen, stell dich doch gern einmal vor und erzähl mal, wer bist du, was machst du? Schieß los!
Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und für die tolle Einführung. Und ja, für mich ist es auch in der Form eine Premiere. Ich war zwar schon mal in einem Podcast und durfte auch schon mal über meine Arbeit sprechen. Ich halte Vorträge und so weiter. Aber in diesem Rahmen und so wie wir uns gefunden haben, ist das auch eine Premiere. Und ich freue mich total, dass ich diese Plattform, ja, mit dir hier, die du geschaffen hast, sozusagen nutzen darf, um über meine Leidenschaft, mein Herzensthema zu sprechen. Und genau, da vielleicht auch der Bogen. Ich bin Christina, ich bin systemischer Familiencoach und habe ja in diesem Job eigentlich, in dieser Job ist es für mich fast gar nicht, eigentlich einen meinen Lebenssinn gefunden, kann man eigentlich sagen. Weil ich ja eigentlich aus einer ganz anderen Welt kam, bin Betriebswirtin, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe ja, sage ich mal, einen sehr klassischen Weg lange, bin ich gar lange gegangen und habe dann festgestellt, mit vielen, ja, sage ich mal, auch persönlichen Herausforderungen, Erfahrungen im Leben, immer wieder Stolpersteine, wo ich gemerkt habe, irgendwie fühlt sich mein Leben nicht so an, wie es sollte. Und das hat dann auch seinen, sage ich mal, seinen Höhepunkt gefunden, in dem ich einen Burnout hatte und da quasi ein, ja, das war so im Nachgang, natürlich rückblickend ist es einfacher zu sehen, war das mein Glücksmoment, mein Leben noch auf neue Beine zu stellen. Und genau, und da habe ich den Weg eingeschlagen, natürlich jetzt sehr runtergebrochen, in die systemische Welt, in die eine Ausbildung, in die systemische Familienberatung mit verschiedenen Schwerpunkten, mit verschiedenen Themen und habe mich hier immer weiter reingearbeitet und ja, darf jetzt seit 5 Jahren in meiner Praxis in Rissen arbeiten und begrüße da vor allem ja, Eltern, Paare, ja, Familien halt, die mit Konflikten im Alltag zu kämpfen haben. Die, ja, sag ich mal, nicht das Leben leben, was wir uns immer so am Anfang so vielleicht als Idealvorstellung einer Familie oder ein Bild vielleicht auch eher, was wir so im Kopf haben, gar nicht so sehr leben, sondern was Gegenteiliges und das unfassbar anstrengend ist. Und da, ja, ist es mein Herzenswunsch und dafür stehe ich eben jeden Morgen einfach super gerne auf zu sagen, so, wie kann ich da unterstützen, dass wir Familie, Kinder, Beziehungen leben und dabei einfach wirklich glücklich werden können. Genau, und da freue ich mich, dass wir darüber reden und ja, vielleicht zum Thema, ne, ganz konkret spitzt sich das gerne zum Thema ADHS und ja, wir gucken mal, was heute gesagt werden möchte.
Ja, und also vielen Dank für diese Worte. Und diejenigen, die mich schon etwas länger kennen und meine Geschichte kennen, werden ein bisschen geschmunzelt haben über deinen Weg mit Betriebswirtin und so. Und auch am Ende mit dieser Diagnose oder diesem Krankheitsbild oder was auch immer. Also einer Diagnose, sage ich mal, weil das ist, glaube ich, das, was mich gleich so an dich hat andocken lassen. Und da würde ich mich total freuen, wenn du ein bisschen darüber erzählst, wie in diesem Fall mit ADHS auch umgegangen werden kann. Also dein Blick darauf, weil ich glaube, da war für mich diese Verbindung zu mir, wie ich mit der Diagnose Zöliakie von meinem Sohn umgehe, nämlich nicht unbedingt als, oh Gott, herrje und krank und ich versuche, das alles so wegzumachen. Und ich glaube, da war so ein bisschen, ganz wundervoll finde ich das. Und vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie du sagst oder auch umgegangen werden kann mit so einer Diagnose ADHS. Also das wäre so meine Eingangsfrage und ich bin gespannt. Ja.
Ja, also ja, kleine Frage, große Frage
Ja.
ist ein hochkomplexes Thema und im Prinzip fängt es bei mir schon an und ja, da auch der Bogen vielleicht auch zu meinen eigenen Lebenserfahrungen. Diagnose ist ja gerne was wir in so unserer Gesellschaft machen. Wir machen Etikette oder Stempel drauf, wir etikettieren. Wir ordnen ein, wir haben so ein Schubladendenken und aus Gründen, die ich auch nachvollziehen kann, unser Verstand braucht Sicherheit, wir wollen die Dinge einordnen, wir wollen verstehen. Ich glaube aber, dass häufig die Diagnose nicht wirklich sinnvoll ist. Also zum einen, gerade bei ADHS würde ich jetzt gleich am Anfang sehr stark die provokante Frage stellen, wem dient die Diagnose?
Ja,
Denn
ja.
wenn ich eine Diagnose bekomme, ist es total wichtig, wenn ich erwachsen bin, vielleicht, na, hilft mir das aus Gründen, die ich habe. Wenn ich allerdings mit meinem Kind Themen habe und ich in Anführungsstrichen mir eine Diagnose wünsche, darf ich mich auf die Reise machen, warum?
Ja.
Wobei hilft mir die? Und nützt diese Diagnose meinem Kind? Weil darum geht es ja. Dann noch mal kurz der Bogen, ne? Ich habe dieses Ja, Burnout, Erschöpfungsdepression, wie man das auch nennen möchte. Und selbst da war es auch so, Diagnose, Stempel, so ist es. Also ein bisschen wurde abgehakt, was ich denn so habe oder was sich bei mir so zeigt. Und ich habe da für mich festgestellt, es fehlt mir aber da total die Verbindung zu mir, also zu meinem inneren Wesen. Wieso kommt das denn bei mir raus und bei anderen nicht? Ne?
Ja.
Also es ist so, warum reagiere ich so oder vielmehr mein Körper oder meine Seele oder das, was da sich so gezeigt hat und bei anderen nicht? So richtig gefragt hat da keiner nach, sondern es
Nein.
war eher halt auch da, ne? Wie kriege ich das schnell wieder weg?
Ja, genau.
Welche Medikamente oder was lässt du weg? Oder also so sehr oberflächlich, sehr in diesem, wie kommst du denn schnell wieder zurück in das Fahrwasser, aus dem du kommst? Und da habe ich für mich die Zeit, ja, irgendwie für mich, irgendwas in mir hat da schon gesagt, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich muss anfangen zu lernen, wieso taucht es bei mir auf? Und was ist denn eigentlich in dieser Erschöpfungsdepression drin? Und letztendlich ist da aus meiner Sicht ganz viel drin. Wenn ich gehe in eine depressive Phase, in eine Krise, in etwas hinein in meinem Leben, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse nicht erfülle. Also so wie ich im individuellen Fall, ich es brauche, dass es mir gut geht. Und da, ich will jetzt gar nicht so viel über mich reden, aber da, ne, fing es halt an, das auch anders zu hinterfragen. Und bei ADHS ist es für mich ähnlich. Da geht es sehr schnell darum, wie kriege ich das Kind ins Funktionieren? Wie kriege ich das Kind in, naja, dass es halt eben vielleicht nicht so laut ist, dass es nicht so hippelt, das ist wie auch immer. Wir kennen da diese ganzen Bezeichnungen. Letztendlich ist es auch ob ADHS oder ADS, ist in Anführungsstrichen auch egal, weil es ist,
Ja.
bei dem einen fehlt halt, ne, die Hyperaktivität mehr, bei dem anderen ist es eher, sind es Kinder, die sich wegträumen, die nicht so da sind, ne, die so Fantasiewelten haben. Und dann wird relativ schnell gesagt, okay, das ist das und dann machen wir Folgendes. Und dann gibt es da ja auch Fahrpläne, wie das dann so zu sein hat. Ich glaube, dass es zu kurz gedacht ist und dass wir da halt nicht hinschauen, wieso zeigt sich das im Kind. Es wird eben auch im ICD-10, also so oder 11 inzwischen, so wie das diagnostiziert wird, es zeigt sich, es muss sich in zwei Bereichen zeigen, sprich Schule, zu Hause oder im sozialen Umfeld. Und wenn ich diese Symptome an zwei von diesen Orten zeige, bekomme ich die Diagnose. Es wird aber nicht gefragt, warum.
Ja.
Warum zeigt denn das Kind diese Symptome? Und was möchte es damit ausdrücken? Und das ist das, was mir grundsätzlich viel zu kurz kommt, viel zu schnell auch zu Medikamenten gegriffen wird oder zu Therapien und zu Etikettierung. Das nützt unglaublich viel mit Kindern. Und da würde ich gerne einen anderen Blickwinkel draufsetzen im Sinne von, was passiert da eigentlich, dass das auftaucht?
Ja, bevor ich da gerne noch, also weiter eingesteigen will, fällt mir noch etwas ein, weil du das gerade so schön erzählt hast. Ich erinnere mich auch, als ich damals, bei mir war ja der Beginn nicht Burnout, sondern meine Panikattacke, warum auch immer die da war, aber sie war in der Reha und ich erinnerte mich gerade, als du das gesagt hast, an die Entlassungsuntersuchung. Da haben die mich gefragt, ob diese depressiven Verstimmungen, was damit drin, ob sie das aufschreiben sollen. Weil dann würde ich ja so einen Stempel bekommen. Und ich erinnere mich so sehr, dass ich da stand und dachte, ja, aber das ist dann so. Also und für mich ist es, also das ist so. Und ob das jetzt gut oder ob da was Negatives bei rauskommt, das ist ja nun mal da. Das ist, was auch immer in mir los ist. Und ich bin dann ja genau wie du losgegangen. Warum, wieso, weshalb? Ob das, aber habe ich so gemerkt, okay, es ist irgendwie wohl auch gefährlich, wenn wir sowas haben, weil dann ist die Schublade da und dann könnte das danach vielleicht etwas Negatives werden. Und ich saß da und habe das gar nicht so verstanden, weil ich dachte, ja, ist ja egal, ich habe das, was auch immer das jetzt ist, irgendetwas in mir passt nicht und deshalb gehe ich los. Also es fiel mir gerade nur noch dazu ein, dieses Schubladendenken. Ja, verrückt. Ja.
Was das macht, ne? Also das macht ja ganz viel mit einem und auch dieses, man wird so ein bisschen angeguckt, so oh, so
Ja.
was, also es ist eigentlich gar nicht oh, sondern dass wir eine Neugierde füreinander haben. Wieso taucht das auf? Also
Ja.
was bedeutet das? Und dieses relativ schnelle Urteilen von Schulmedizin und Co. Und da will ich jetzt überhaupt nicht jemanden angreifen oder das irgendwas, aber es geht ja darum, lass uns doch mal schauen, ob wir es von der anderen Seite auch verstehen können. Und
Ja.
dadurch, deswegen breite ich das auch so aus, weil, also ich habe es selbst durchlaufen. Und
Ja.
deswegen weiß ich auch, wie es sich anfühlt. Und ich weiß auch, wie man da rauskommt. Und es war eben nicht, über diesen klassischen Weg, sondern über das, was ich in mir gefunden habe. Und das ist das, was ich teilen möchte.
Ja, total schön. Und du hast am Anfang gesagt oder gefragt, die Frage ist, warum brauche ich diese Diagnose und wem hilft sie eigentlich oder für wen ist sie da eigentlich? Und auch da habe ich ja so eine Parallele bezüglich der Zöliakie-Diagnose, weil ich in meiner Erfahrung ganz oft Mamas habe, die ja dann dieses, oh, mein Kind ist krank, ich springe darüber und natürlich aus vollster Liebe, das ist total verständlich. Und trotzdem ist da dieses Gefühl der Angst, das, was wir übertragen und wie so ein Stempel, aber ich, als ob ich eine Erlaubnis habe und brauche, so und so für mein Kind da zu sein. Und das ist, ja, finde ich auch schräg. Also von daher, wenn jetzt so eine Diagnose kommt in einer Familie, wie gehst du dann daran zu sagen, ja, okay, jetzt ist diese Diagnose da, aber wie kriegst du da diesen Shift oder auch in diesen Gesprächen dann hin mit den Eltern, mit den Mamas, okay, wie gehen wir denn jetzt weiter vor oder was genau guckst du dir zuerst an? Guckst du dir erst die Eltern, guckst du, sprichst du mit dem Kind? Also was, nimm uns mal mit in die Gespräche ein bisschen, wenn du magst.
Ja, sehr gerne. Ja, ich freue mich dann natürlich immer, wenn beide Eltern kommen. Da habe ich natürlich eine ganz andere Ansprache, wenn beide da sind. Ich erlebe auch beide, ich erlebe sie auch miteinander, wie das Elternpaar miteinander umgeht. Und ich möchte eigentlich gar kein Kind sehen.
Sehr gut.
In der Regel schaffe ich das auch, also schaffe in Anführungsstrichen. Einfach aus dem Grund heraus. Also ich sehe gerne Kinder und ich arbeite dann gerne mit ihnen, dass ich auch dann spielerisch so zum Beispiel mit Playmobil-Aufstellungen arbeite, wo die so ein bisschen zeigen können, was in ihnen los ist. Aber das, was ich ja gerade möchte, ist Fokus weg vom Kind. Weil gerade wenn eine Diagnose im Raum steht oder vielleicht sogar schon ausgesprochen wurde, dann ist für mich das Wichtigste, dem Kind und auch den Eltern zu signalisieren, ihr seid nicht die Diagnose. Also das geht ja auch so schnell, ne? Und genau, und da versuche ich relativ viel auch über, naja, Psychoedukation, also sprich, ich erkläre viel, was passiert da eigentlich, was bedeuten die Begrifflichkeiten, weil ich finde, auch das wird Eltern häufig nicht wirklich ja, vermittelt oder auch gesagt, wo sie sich informieren können. Auch das finde ich alles relativ, ja, ich finde es fast mechanisch, was da zum Teil abläuft. Und ich glaube, es ist wichtig, wirklich, dass ich nehme mir sehr viel Zeit mit den Eltern. Also meine Termine sind nie unter 60 Minuten, eigentlich immer 90. Und ich lasse mir auch wirklich Zeit, dass ich versuche, gerade das, was ich zeige, dem genug Raum zu geben. Und dann versuche ich wirklich herauszufinden, was in den Eltern, genau wie du es gerade eben erwähnt hast, ausgelöst wird, dadurch, dass ihr Kind so ist, wie es ist. Weil dann kommen wir dem Ganzen schon näher. Also wir kommen letztendlich aus meiner Sicht fußt alles, was wir tun, alles, wie wir mit dem Leben umgehen, mit sämtlichen Einflüssen, die auf uns einprasseln, sei es Umwelt, Medien, Nachbar, Partner, also egal, was es ist, alles, was auf mich einprasselt, damit gehe ich in einer gewissen Weise um. Und das fußt auf meinen gelernten Beziehungsmustern. Und die muss ich verstehen. Und ein Vater, der vielleicht einen Sohn hat mit einer Diagnose oder einer Tochter, wird auf seine Art und Weise damit umgehen und die Mutter, die Frau auf eine andere. Beides hat seine Berechtigung und beides muss verstanden werden, um zu gucken, was fordert das Kind gerade von den Eltern ab, um da dann weiterzugehen und was kann damit vielleicht sogar dann im Zusammenhang mit dem Verhalten des Kindes stehen.
Ja, da habe ich Gänsehaut, weil deshalb habe ich schon beim Vortrag dir so gerne zugehört, weil das genau das ist, wie ich auch versuche, auf die Welt zu gucken. Was ist, also guck bei mir, was macht das mit mir, wenn ich so etwas, also wenn ich so etwas höre, ja, also wie gehe ich mit dieser Diagnose um für mich und was bedeutet das für mein Kind, wenn es so ein, ich sage das bewusst mal so ein bisschen provokativ, so ein Stempel aufgedrückt bekommt. Und das ist egal, also da bin ich wieder bei meinen Kindern, es ist egal, ob es kriegt einen Stempel Hochbegabung auf den Tisch, auch auf die, auf das, und ich sage ja immer, es ist mein Normal, jedes Kind ist so, wie es ist normal und das ist bei diesen Kindern ADHS genauso. Und was ist der Ausdruck von dem, dass die Kinder so sind und wie können wir damit umgehen mit dem Kind, dass es für das Kind, was auch immer das Kind gerade braucht, funktional nach vorne raus ist.
Genau. Ja, funktional ist halt genau auch so ein Wort, ne? Also deswegen sage ich, es ist hochkomplex und es ist auch nicht einfach, weil wir in einem System sind. Wir sind in bestimmten Systemen und da können wir sozusagen ja auch gerade nicht so immer machen, wie wir wollen, sozusagen. Darum geht es auch nicht, sondern es geht aber zu verstehen, ich habe mein Kind vor mir und dieses Kind zeigt ein Verhalten. Was auch immer es ist, ob es an den Haaren leckt oder kneift oder ob es ne, die Pullis kaputt beißt, ob es sich die Fingernägel runterbeißt, ob es sehr wütend wird, ob es, ne, es gibt ja also vielfältige Dinge und aber auch, oder es träumt sich weg, es ist gar nicht erreichbar, ich komme gar nicht an das Kind ran. Egal, was das Kind zeigt, wenn ich merke, hier entsteht irgendwas Komisches zwischen uns, es ist einfach wahnsinnig wichtig zu verstehen, warum. Weil Kinder möchten sich nur, also die sind auf der Welt und möchten sich entfalten. Und die möchten nicht gegen uns Eltern sein. Also das ist verrückt. Also Kinder sind von uns total abhängig. Und wenn ein Kind sich gegen uns stellt und da dann, das ja auch manchmal so behauptet wird, ja, das machen die extra und ne, die wollen extra die Grenzen austesten oder die wollen, weiß ich, Aufmerksamkeit und manipulieren und so weiter. Ich glaube, dass das zu oberflächlich ist. Das kann sein, dass das Verhalten das zeigt und dass wir das als Erwachsene so einordnen. Aber das Kind hat dahinter eine Idee. Weil warum sollte ein Kind, also das, wir als Eltern sind die wichtigsten Menschen für die Kinder. Und wenn ein Kind sich gegen mich auflehnt, dann hat's da, also dann muss da irgendwas hinterstecken, weil sonst würde es gar keinen Sinn ergeben fürs Kind. Also sich, ne? Also, und da hinzugucken, und nochmal, das ist halt, wir haben ein System, was es auch nicht leicht macht. Wir haben, also wir sind alle sehr funktional unterwegs und auch da ist es wichtig, da lade ich die Eltern ein, zu gucken, wie ist dein Alltag? Wie geht es dir? Wie gestresst bist du? Wie viel Freude oder eben Nicht-Freude macht dir dein Alltag, dein Job, dein, ja, dein So-Sein in deinem Alltag? Weil, und da machen wir den Bogen halt zu diesen Bindungs- und Beziehungsmustern, wenn ich als Elternteil sehr gestresst durchs Leben laufe, wenn ich Druck habe, was wir alle in dieser Zeit auch total nachvollziehbarerweise haben. Ne? Also ich habe, die einen haben finanziellen Druck, die anderen haben wirklich Beziehungskonflikte und Themen, die sich immer wiederholen. Dadurch entsteht eine Atmosphäre in unserem Zuhause, in dem das Kind groß wird. Und zusätzlich geht es raus in eine Welt, die auch für Kinder, die viel Bewegung brauchen, die lauter sind, die ihr eigenes Tempo haben, das ist dafür nicht vorgesehen. Da geht auch eine Schublade auf, ah, dritte Klasse, kannst du nicht, Stempel drauf. Wir unterschätzen, was das mit diesen Kindern macht. Das sind deren, ne, die gehen jeden Tag in die Schule oder in eine Institution oder auch in unsere Familie oder ne, wo auch immer sie sich aufhalten und werden dort bewertet für ihr So-Sein. Und das ist ein Riesending.
Total. Und wie, dass du das so sagst, sie werden da bewertet. Und das ist auch etwas, was, da kommen wir alle her. Also dieses irgendwie, wir werden eingruppiert, nur wenn wir etwas leisten, sind wir gut genug für irgendwas. Das heißt, das ist so tief in uns drin. Und genau das macht es aber so deutlich, wenn wir bei uns hinschauen, wie wir durchs Leben gehen und das erkennen, wir kommen daher. Da mit uns arbeiten, das ein bisschen lösen von dem, wie wir durchs Leben gehen, und dann können wir dem Kind anders begegnen. Also wir, das ist so drin und wir haben das einfach übernommen. Und wenn wir eben nicht bei uns hingucken, ist es eben bei unseren Kindern. Und dann ist es ja einfach zu sagen, naja, mein Kind macht da ja komische Dinge. Und das ist so gemein. Also ich sage immer, je mehr ich bei mir erkenne, wie ich irgendwelche Dinge in die Umwelt abgegeben habe, umso mehr merke ich, oh, es ist eigentlich voll gemein. Weil es hat nichts mit dem anderen zu tun.
Genau. Und ganz wichtig, mit mir aber auch nicht, ich mache es ja auch nicht bewusst. Ich bin
Genau,
nicht
ich muss
schuldig
es.
als Elternteil, ne?
Genau.
Ich mache nicht irgendwas, so dass ich jetzt sage, so das passiert halt auch schnell, dass man da aufpassen muss. Auch wir als Eltern tun ja immer, jedes Elternteil tut das Beste.
Genau.
Ne? Wir lieben, also es gibt nichts Wertvolleres als unsere Kinder. Aber und tun wir das unbewusst auf dem Gelernten in uns drin?
Genau.
Genau wie du sagst, wir sind alle leistungsbezogen groß geworden. Wir haben Liebe an Bedingungen geknüpft gelernt. Wenn du so bist, ne, bin ich netter sozusagen. Also ich lerne, da ist mehr Liebe, wenn ich vielleicht nicht so laut bin. wenn ich vielleicht nicht gegen angehe, wenn ich eine gute Note schreibe, wenn mein Zimmer ordentlich ist. Also das kannst du ja auf alles ausbreiten. Und
Ja.
das hört nicht auf, ne? Also da dürfen wir Eltern auch und so, also forschen bei uns selber. Bin ich jemand, die immer für die Gäste alles toll macht, zum Beispiel? Das mache ich ja aus guten Gründen. Also da liebevoll drauf zu gucken, das ist so für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auf keinen Fall, keiner ist hier schuld, überhaupt
Nee.
nicht, sondern es geht darum zu verstehen, was passiert und warum ich als Mutter, also wenn ich jetzt von mir rede, warum tue ich diese Dinge? Und dann aber auch zu sehen, wenn ich das tue, hat das Auswirkungen auf mein Kind, weil die erleben jedes Wort, jede Hand, alles und insbesondere meinen inneren Zustand.
Genau.
Das ist deren Normal, genau wie du beschreibst. Genau.
Ja, und wie, also ich finde das Beispiel schön, wie machst du was für Gäste? Und dann würde ich sagen, die Dorte von vor 6, 7 Jahren, die hätte dann auch, ja, das macht man ja so, weil das gehört sich ja so, man macht das alles schön, man macht alles, putzt nochmal vorher, weil das, ja, man möchte ja auch nicht da irgendwo hinkommen. Heute würde ich dann immer sagen, ja, so krass, dass wir ja dahinter dachten, wenn es eben nicht so ist, wie wir glauben, wie es zu sein hat, werden wir von außen wieder bewertet, dann kommen die Menschen nicht, dann mögen die uns nicht. Und genau das ist das, was so tief in uns drin war oder immer noch ist in bestimmt vielen Bereichen. Aber sich, das ist das, ich bin da total bei mir, dieses Milde mit uns zu sein. Mir war ja nicht bewusst, dass es auch anders gehen würde. Das war eben mein Normal. Und da auszutreten, und das ist ja nur ein kleiner Teil, da gibt es so viele innere Dinge, wo wir das überall weitergegeben haben. Und unsere Kinder haben halt gedacht, ah, das macht man wohl so. Wenn Gäste kommen, muss das wohl irgendwie besonders schön aussehen. Und ich würde da, so ein schönes Beispiel, muss ich so lachen, weil ich würde sagen, mein großer Sohn hat immer gesagt, er hat nicht so gerne Gäste, er ist nicht so gerne Gastgeber, er ist immer gerne überall. Und der Kleine hat es genau anders gemacht, hat gesagt, es ist doch total egal. Der hat immer einfach mitgebracht, dass ich, das war für mich super, zu herausfinden, ja, also ist dann ja auch egal. Also, und ich liebe das ja auch. Also ich habe dann immer gesagt, ich liebe das, wenn ich irgendwo hinkomme und ach, super, da wird gelebt, habe ich immer gesagt. Und das ist ein super Beispiel, weil es mir so bewusst geworden ist, was denke ich eigentlich, was passiert? Und das ist genau das. Was denke ich, was passiert, wenn ich es anders mache, als ich glaube, wie man es eigentlich tut? Und das kannst du ja auf jeden Bereich beziehen. Und das ist das, was wir unseren Kindern weitergeben.
Und das ist interessanterweise ja genau das, was sich in diesen ADHS-Symptomatiken auch zeigt. Also, ich bin lauter, ich bin hibbeliger, ich konzentriere mich nicht so, wie das gerade gebraucht wird oder erwartet wird, wie auch immer. Und da mit dem, was sich da zeigt, zu lernen zu sein. Also, dass das, was da ist, so ist.
Ja.
Und ich hatte eben noch einen Gedanken, das muss ich kurz überlegen, der ist kurz weg. Was sagtest du eben mit dem Besuch?
Dass wir denken, wie wir, be was denken die über uns, habe ich gesagt?
Genau. Das, was ich eben eingangs sagte, das ist halt so komplex, weil da so viel drin ist. Wir machen halt so viel unbewusst.
Ja, genau.
Und sich das erstmal bewusst zu machen, was tue ich eigentlich, wieso tue ich das? Und da kommt halt der Punkt, unserem Kind aber den Freiraum geben zu lernen, es für sich selbst rauszufinden, wie es das machen will. Und wenn für mich Dinge wichtig sind, im Beispiel bleiben wir jetzt einfach bei den Gästen, wenn für mich das so wichtig ist, dass Gäste das ganz toll finden bei mir und ich das nicht, ne, und ich möchte gerne eine perfekte Gastgeberin sein. Und da ist ja schon, ich sage mal so, Perfektion ist die verkleidete Angst vor Ablehnung.
Ja.
Das kriegen ja die Kinder mit. Und dann haben die Kinder zwei Varianten. Entweder habe ich welche, die sich eher anpassen und sagen, ich mache mal mit, weil ich glaube, das findet Mama gut. Oder ich habe die Variante, nö. Also, wieso sollte ich das machen? Und dieses, wieso sollte ich das machen, das fordert uns auch häufig heraus als Eltern, weil wir merken, wieso macht das Kind das jetzt nicht mit? Wir brauchen das doch, damit wir nicht abgelehnt werden,
Ja.
sozusagen. Und da steigen die Kinder immer mehr aus. Und das ist gut im Sinne von, ich will nicht bewerten, ob man jetzt aufräumt oder nicht, das steht mir gar nicht zu, darum geht es auch nicht, sondern dass Kinder selber entscheiden wollen, wie sie es wollen und wie sie es gerade können.
Ja.
Und dass wir lernen, dass diese Generation, also ne, was wir eben schon hatten, das ist alles transgenerational. Ich habe das gelernt von meinen Eltern, die von meinen und so weiter. Und so geben wir es auch weiter. Und verständlicherweise haben wir jetzt hier eine Generation, die ist ganz anders als die meiner Eltern. Die ist ganz anders als die, ne, wir haben ganz andere Herausforderungen, mit denen wir umgehen. Und unsere Kinder natürlich auch. Unsere Kinder, sage ich mir jetzt so ein bisschen ja, sage ich mal, pauschal ausgedrückt, die sind relativ sicher gebunden. Ne, die können sich ganz gut entfalten. Da ist schon ein anderer Blick. Ne? Es wird immer mehr darüber gesprochen, nicht so viel Strafen, wir machen das anders oder wir wollen eher begleiten, bedürfnisorientiert und wie es alles heißt. Das hat aber auch was Zweites im Gepäck, dass Kinder dann sicherer werden und dann sich auch mehr ausprobieren.
Ja.
Und da kommen wir dann häufig in diese Region, die ich räume aber nicht auf, weil ich finde es gar nicht wichtig.
Ja, und dann kommen wir nämlich ins Spiel. Was macht das mit uns? Und um da nochmal vielleicht zu diesen, ich sag das mal, diese Kinder, die ich mir auch vorstelle, wo ich damals wusste, in der Grundschule die ADHS-Kinder laut und hibbelig, ist es genau das. Was macht es mit mir als Mama, wenn mein Kind laut und hibbelig ist? Und wenn ich jetzt mal ausspreche, das nur auf mich beziehe, laut ist für mich total herausfordernd, weil das eben von früher eine Geschichte auch war. Mit laut ist für mich irgendwie gefährlich. Ich erzähle mal, wie ich jetzt für mich nur denken würde, dann kann ich total nachempfinden, dass ich versuchen würde, unbewusst, alles zu tun, dass mein Kind irgendwie nicht so laut ist, weil ich nicht so gut damit umgehen kann. Dann geht es nämlich nicht um das Kind in dem Moment, sondern um mich. Wenn du jetzt solche Gespräche hast, oder heute würde ich sagen, ich würde versuchen, immer wieder ins Gespräch mit dem Kind zu gehen, so wie du ich jetzt da versuche, mit umzugehen. Und trotzdem stelle ich es mir herausfordernd vor. Also vielleicht magst du uns da mal mitnehmen. Vielleicht bin ich jetzt von meiner Idee eine ganz, passt das gar nicht zu so einer Mama, die so ist, aber vielleicht ist da so eine Parallele zu sehen. Wie sind die Mamas oder Papas, ist egal. Was ist deren Herausforderung mit so einem Kind meistens, würdest du sagen?
Das geht schon in die Richtung, was wir eben gesagt haben. Also es ist, sage ich mal, wenn man einen Bogen macht über alles, es ist hauptsächlich, was ja diese Kinder machen, sie kicken uns aus der Zugehörigkeit, aus der großen Gruppe, aus der
Ja,
großen Masse.
ja, ja.
Du hast es ja schon gesagt, man ist ja so. Man macht das so. Man sagt bitte und danke. Man geht zur Schule. Man hat so, ne? Und wir machen das hier so. Ist ja auch manchmal so, ne? In
Ja.
dieser vielen Familie wird das halt so gesungen oder wie auch immer.
Ja.
Genau. Und das ist ja auch wichtig anzuerkennen, ne? Also wir sind alle soziale Wesen. Wir brauchen Zugehörigkeit. Wir brauchen Bindung. Wir brauchen Beziehungen, um zu leben. Das sichert unsere Existenz. Das gibt uns Sicherheit. Das brauchen wir. Deswegen haben wir uns ja auch als Kinder schon im Mikrokosmos Familie der eigenen Eltern bestmöglich angepasst, weil das war schon die sicherste Variante, das so zu machen.
Ja.
Wenn wir jetzt aber Kinder haben, denen wir ja versuchen, auch ein bisschen mehr Raum zu geben vielleicht und sie mehr zu verstehen zu wollen und die dann auch darauf anspringen vielleicht, dann geht das ja aber wieder da rein mit der Moment, aber dann gehören wir ja nicht dazu, weil ich habe ja jetzt dieses laute Kind, was in dieser Klasse auffällt oder was eben hibbelt und die drei daneben tun das aber nicht. Ja, also
Ja.
ich werde dieses Gefühl der Zugehörigkeit, das wird ganz schön gestresst dadurch.
Ja.
Das haben wir alle. Und dann geht es aber trotzdem sukzessive zu schauen, was den Einzelnen tatsächlich mehr vielleicht auch noch berührt, ne? So wie dich zum Beispiel Lautstärke ist schwer auszuhalten. Oder was gibt es noch? Zum Beispiel, wenn ein Kind wirklich, also es gibt ja so Kinder, die beißen so die Kleidung auf, ne? Das ist was Sichtbares. Ja, es gibt ja, ne, das sieht man nach außen. Das heißt, alle können sehen, mein Kind hat keinen heilen Pulli an, macht da komische Sachen. Das kann auch, ne? Also
Ja.
deswegen, es gibt viele Beispiele. Das kann man ganz, ganz, also deswegen ist es sehr schwer, das sehr pauschal auszudrücken und gleichzeitig ist aber der Weg dahin rauszufinden, um es zu lösen, der gleiche. Ich darf verstehen, was es in mir macht, was mein Kind da macht. Und das ist das Verrückte, was ja passiert, wenn ich das in mir lösen kann. Nämlich wenn bleib in dem Beispiel, ein kaputter Pulli sozusagen für mich kein Gewicht mehr hat, kann es gut sein, dass sich irgendwas im Kind löst und vielleicht dieses Kauen vorbei. Das
Ja.
muss man halt wirklich, ne, in sehr individuellen Fällen sich anschauen. Aber und das kann alles zu diesem Konglomerat ADHS sich zusammensetzen, und braucht dann vielleicht weder Diagnose, Therapien, Tests oder sonstiges. Und das möchte ich also den Blickwinkel aufmachen, dass wir auf jeden Fall uns diesen Baustein angucken. Was natürlich, ne, es gibt an einem eine Bandbreite, es gibt solche Ausprägungen. Ich möchte, also da werde auch niemals sagen, dass es nicht Fälle gibt, wo sowas hilft, wo es was anderes noch braucht. Ne? Also das muss man sich individuell auf jeden Fall anschauen. Aber was mir so wichtig ist, mir ist dieser Bereich im Allgemeinen noch zu klein, da wird zu wenig gesehen.
Ja, definitiv. Und das, ich finde das gerade ganz schön, wie du das erklärt hast, weil das ist so ähnlich, wie ich es auch immer sage, weil wenn ich für mich dieses Problem, ich bleibe auch gerne bei dieser Kleidung, was, ich würde gleich sagen, was denken denn die anderen, dass mein Kind mit so einem Pulli durch die Gegend läuft? Wenn ich erkenne, dass da bei mir etwas hintersteckt, ich denke, irgendwie bewertet zu werden aufgrund des Pullovers meines Sohnes, wenn ich das auflösen kann, dass dann mein Sohn die Chance hat, auch daraus zu wachsen, oder mein Kind, ist ja egal, welches, was es ist, da rauszukommen, dass das wie von alleine funktioniert. Und das klingt natürlich leicht, so ist es nicht, aber das passiert, das ist so die Magie, die ja manchmal passiert, weil es eben genau etwas auf dann bei mir ist. Und das hat, da sind wir wieder, das hat nichts mit Schuld oder so zu tun, sondern einfach diesen Blickwinkel aufzumachen, dass ich bei mir auch ein bisschen was davon in der Hand habe, wie ich auf den anderen wirke und dass dann, ja, wie so, ich sage immer, wie so eine Knospe aufgeht auf einmal in eine andere Richtung von der Blume.
Ja, total.
Ja.
Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, da zu verstehen, so, du hast das eben so schön gesagt, ich habe auch einen Einfluss darauf. Ja, ich bin dem nicht ausgeliefert. Das ist ein Zufall so, oder Schicksal, dass das uns einfach so passiert. Das ist nicht so. Sondern ich darf das große Ganze dahinter verstehen wollen,
Ja.
sozusagen. Weil, und das vielleicht noch hinzu, es ist ja physiologisch wirklich im Gehirn etwas anderes. Da ist noch die Aufmerksamkeit noch nicht so ausgereift. Da ist noch nicht die Impulskontrolle so ausgereift, wie es vielleicht bei, ich sage, naturgemäß vorgesehenen 10-Jährigen wäre. Also, ne, das ist ja schon noch,
Ja.
das stimmt schon. Und das ist halt auch wichtig zu wissen: Aufmerksamkeit, Impulskontrolle, sich innerlich beruhigen, das sind Dinge, die wir lernen. Das heißt, auch da brauche ich Modelle, an denen ich das lernen kann. Und also deswegen ist es wichtig zu wissen, ein Gehirn kann jederzeit nachreifen. Sonst, also wir können lernen, bis wir umfallen. Und uns darf bewusst sein, dass ein Kind in einer Entwicklung ist, wo sich ja hauptsächlich dieses Gehirn auch in verschiedenen Phasen verschieden entwickelt. Das ist ja nicht immer so eine stetige Entwicklung und alle Organe gleich und so weiter, sondern das ist, ne, stufenweise und so weiter. Und es kann sein, wenn ich in einer Entwicklungsphase, in einer wichtigen Entwicklungsphase meines Gehirns, in dem Alter eine Belastung erfahre als Kind, die sehr groß ist, die, wo jemand vielleicht verstirbt, wo die Eltern sich trennen oder wie auch immer, dass da Einflüsse kommen aufs Kind, kann es sein, dass das Kind in dem Moment wie zu wenig Kapazität hat, die Gehirnreife zu
Ja.
entwickeln, weil es viel mehr damit beschäftigt ist, den Stress auszugleichen. Und dann ist es tatsächlich eine physiologische Geschichte, die vorliegt, aber auch die kann ich, also um die gesund reifen zu lassen, sozusagen, brauche ich ein neues, also gesichertes Setting sozusagen, in dem das Kind das dann nachvollziehen kann, also oder sein Gehirn vielmehr. Und dann kann ich lernen, wie ich länger aufmerksam sein kann. Dann kann ich lernen, meine Impulse mehr zu kontrollieren. Aber das kann ich nur, wenn das Umfeld mir dauerhaft einen sicheren Rahmen bietet, in dem ich mich sozusagen ausschließlich auf meine Entwicklung konzentriere und nicht auf die Mathe-Note oder mich richtig mit Onkel Herbert am Tisch zu verhalten. So,
Ja,
als einfaches Beispiel.
ich habe Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre, weil ich das so nachempfinden kann. Und ich sehe immer wieder die Bilder von meinem großen Sohn mit der Hochbegabung, dieses in der Grundschule. Er war damit, er war einfach er, wie er war. Und dann auf einmal dieses, er muss anders sein und hat aber mit sich und mit dem, wie er ist, so, also wieso bin ich denn jetzt auf einmal anders? Das merkt er dann ja auf einmal, weil bei uns zu Hause ist das ja nicht großartig aufgefallen, weil wir konnten, haben so mit ihm interagiert, es war unser Feld. Dann kommt das andere, wie du sagst, kommt auf einmal etwas anderes dazu. Da fällt er auf einmal auf, dass das, so wie er schon sprechen konnte, nicht genau das Gleiche war. Und dann wurde er aber in diese Welt, der wird immer aggressiv. Ja, aber warum? Es wurde ja nicht gefragt, warum wurde er aggressiv, aber er fühlte sich nicht verstanden und er hat nicht verstanden, warum die anderen in seinem Alter vielleicht noch nicht so weit waren. Und er hätte dieses, wie viel wir dann mit ihm gesprochen haben, um ihm das zu erklären, das ist vielleicht, überleg mal, das ist vielleicht so, er kann das vielleicht, versucht mal anders, ihm das zu erklären, spielerisch, keine Ahnung, nicht, also allein mit diesem Kind ins Gespräch zu kommen, was aber in der Grundschule damals, ist ja nun schon ein paar Jahre her zum Glück, ja, das hat man nicht gemacht, weil man Mann versucht hat, und es war kein Mann, aber das ist ja nicht so lustig, das ist, in diese normale Schiene reinzubringen. Und das ist das, was wir ja versuchen, dann dieses Reinpressen. Und so auch wie dieses Kind, wenn das hibbelig und wie auch immer, fällt halt auf, fällt raus, wir müssen es da wieder reinbringen. Und das ist ja die Problematik in unserem System, würde ich sagen. Wir sind alle unterschiedlich und das sind wir ja immer. Das ist allen total bewusst. Und dennoch ist unser System so, dass wir in solche Formen gepresst werden und dass das lange vielleicht funktioniert hat in unserer Generation noch, weil das war eben so. Und je mehr wir merken, es ist nicht so ganz gut für uns, wir brechen da aus, darf doch das neu werden. Und ich denke jetzt so oft, heute an dem Tag, wo wir diese Aufnahme machen, feiern wir hier Abi-Entlassung meines Kleinen, meines Junior Nummer 2. Und ich denke, Schule ist zu Ende. Und ich denke, so viel ist es noch genauso wie bei mir früher. Und dass, wenn wir sehen, wie wir anders umgehen mit uns, üben an, also es ist ja wirklich ein Üben, auch anders miteinander umzugehen. Also wir als Erwachsene, wir üben neu anders mit den Kindern umzugehen, aber das System drumherum ist irgendwie noch alt, ist es ja, also ich denke immer, es ist nur verrückt und ich verstehe gar nicht, warum das noch so ist und was es braucht, dass wir da rauskommen. Aber ich glaube, der Aufruf an jeden ist genau das, was ich versuche irgendwie immer mitzugeben. Jeder darf bei sich anfangen im Kleinen, weil wenn wir warten auf das Außen, was wir gut können, also weil das haben wir gut gelernt, auf das Außen, wie macht das das Außen, dann wird es sich nicht ändern. Und also ich finde das ganz traurig, aber genau das ist, glaube ich, was ich für mich auch immer mitgebe für die Frauen mit den, es sind meistens Frauen, versuch mit deinem Kind so ins Gespräch zu gehen, wie du möchtest, wie man auch mit dir umgeht. Und dann, was ist das, was dich beschäftigt? Was ist da los? Ich merke, ich werde wütend, wenn du so bist, aber was ist denn bei dir los? Dass das, finde ich, für mich die ersten Schritte wären, um da rauszusteigen und nicht, was sagen die anderen, was muss ich tun? Ah, der Arzt sagt, ich brauche ein Medikament. Ja, wie du sagst, das kann natürlich notwendig sein, aber ich habe es trotzdem in der Hand, anders mit, also zu üben, mit meinem Kind einfach im direkten Miteinander sein, neu umgehen zu lernen.
Ja, wenn wir uns mal vorstellen, wenn ich ein Kind, genau wie du sagst, ich begegne einem Kind auf Augenhöhe, ich interessiere mich, ich möchte herausfinden, wer bist du?
Ja.
Wie kannst du sein? Wie kannst du dein Potenzial, du Individuum, kein Mensch ist so wie du, wie kann ich verstehen, was du brauchst, um dein ganzes Potenzial zu leben? Wenn wir dieses Interesse und diese Neugierde, und auch wirklich, also für mich ist das eine bedingungslose Offenheit einem Gegenüber.
Ja.
das Üben zu sein, was ist da möglich?
Ja.
Nochmal, kein Kind macht etwas absichtlich. Keins, was sich kloppt, keins, was den Unterricht stört, keins, was die Schule verweigert oder so, macht das, um irgendwie auch Spaß Probleme zu bereiten. Und wenn wir dann den Shift hinkriegen und sagen, was ist die Message dahinter? Und das Interesse haben zu sagen, was ist da bei dir los und wo sind deine Stärken? Wenn wir von diesen vermeintlichen Schwächen hin zu dem, was können die? Also die Kinder, wo wir über Diagnosen oder was auch immer sprechen, die haben spezielle Gaben. Die machen irgendwas anders. Genau, das ist dieses Ding mit der Zugehörigkeit. Die fallen raus. Problem. Und dahin zu schauen, aber was können die denn? Was kann ich denn von dem lernen?
Ja.
Also ich finde, wir haben auch häufig so eine Haltung als Erwachsene, so nach dem Motto, ich weiß alles besser und deswegen erzähle ich dir die Welt. Und da immer wieder so einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, ja, ich habe mehr Erfahrung, definitiv. Und es gibt auch sicherlich Leitplanken, die wir als Eltern geben müssen und so weiter. Aber und diese Kinder, die haben ja auch, die sind ja nicht, die bringen ja was mit. Die haben Ideen, die können so viel mitteilen schon. Und wenn wir da wirklich fragen, und das erlebe ich, ne, auch wenn ich mit den Eltern, ich so, habt ihr mal gefragt, wie es dem Kind denn geht?
Ja.
So, nee, das habe ich gar nicht gemacht.
Ja.
Ja, dann versuch mal, die Bindung erstmal zu deinem Kind aufzubauen. Wer bist du? Warum tust du das? Warum ist dir das wichtig? Also
ja.
Interesse am Gegenüber. Und gleichzeitig ist das halt häufig tatsächlich ganz schwierig, weil wenn wir das selber nicht erlebt haben als Eltern, wenn unsere eigenen Interessen, unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Wünsche keinen Platz haben konnten, weil es einfach so war, wie es war, dann ist es wahnsinnig schwer, das dem eigenen Kind geben zu können. Ich sage immer, wenn wir Eltern wollen immer gerne unseren Kindern ein volles Glas hinstellen mit vollem Selbstwertgefühl, voller Lebensfreude, voller was auch immer, Mut und was wir alles ergeben wollen. Und dann stellen wir aber fest, wir haben ja gar kein Glas, das selber voll ist.
Ja.
Mein Selbstwert ist ja auch eigentlich gar nicht da, wo ich ihn gern hätte. Und da bin ich gar nicht so mutig und da wünsche ich mir für mein Kind etwas, was ich selber noch gar nicht verkaufe.
Ja.
Und das darf der Anfang sein, zu sagen, und wie kriege ich mein Glas voll, damit ich meinen Kindern oder meinem Kind sagen, hier, nimm, greif
Ja.
zu, und da kannst du draus trinken, sozusagen.
Ja. Und das ist so schön, dass du das gerade sagst, weil ich gerade wieder auch so eine Verbindung habe. Unsere Kinder zeigen uns ganz oft genau das, was wir uns selber eigentlich auch wünschen. Also wenn wir manchmal hingucken, warum dieses Kind vielleicht rebelliert in der, so, mal gucken, was, wenn du dann nämlich mutig oder hinfragst, also und interessiert, neugierig, kommt ganz oft etwas bei diesem Kind heraus, wenn du dann ehrlich zu dir selber bist, ist das etwas, was bei dir auch Thema war. Also und wir deshalb sage ich manchmal ja, dieses mit dem Gemeinsein. Wir dürfen nicht unsere Kinder dazu benutzen, unsere Wunden zu heilen. Also das ist gemein. Und deshalb ist es so spannend, wenn wir aber mutig sind. Und das ist so schön, dass du sagst, wir haben das nicht gelernt. Meine Mama, die ja diesen Podcast auch immer hört, sagt ganz oft, ja, aber das habe ich nicht gewusst. Ich sage, nee, genau, das hast du ja eben auch nicht erfahren. Deshalb konntest du es gar nicht weitergeben. Jetzt, wenn ich jetzt anfange, was, überhaupt, ich spreche ja auch jetzt anders mit dir. Ich bin auch interessierter dir gegenüber. Nicht, weil ich vorher nicht interessiert war, sondern weil es irgendwie gar nicht in meinem Bewusstsein war, auch so, dass man auch, Mann, dass ich auch so mit dir sprechen kann. Also es ist so, dass ich alles aussprechen darf in meiner Geschichte, übt alles auszusprechen. Wenn ich das selber nie gelernt habe, kann mein Kind auch nicht lernen, es ist alles okay auszusprechen, was gerade in seinem Köpfchen da vor sich geht. Und deshalb ist es so wichtig und das macht vielleicht unsere Arbeit auch nochmal so, warum wir so eine Freude daran haben und warum es auch so wichtig ist, ins Gespräch miteinander zu kommen, weil wir einfach aus dieser Neugierde, die wir eigentlich, glaube ich, alle in uns haben, wenn wir mal an uns, vielleicht haben wir das auch noch mitgebracht aus der Kindheit, ich weiß es nicht, ich würde das für mich so sagen, wie spannend ist es zu hören, was in dem anderen vorgeht, um ein Spiegel zu sein, krass, ich würde es ganz anders sehen, aber wenn wir uns nicht erlauben, das selber zu erfragen oder auszusprechen, werden wir das nie erlernen oder sehen können. Und deshalb ist unsere Arbeit, würde ich ja genauso sagen, ein Geschenk und macht so viel Freude. Und es ist so wertvoll für uns ja auch. Also ich würde sagen, aus jedem Gespräch nehmen wir was mit, weil diese Sichtweisen des anderen lassen uns ja mitwachsen. Und derjenige, mit dem wir arbeiten, bekommt auf einmal einen Spiegel vorgehalten, ah, so habe ich das noch nicht gesehen, so wie du sagst, dass die Eltern auf einmal denken, ich habe mein Kind noch nie gefragt. Und rein logisch würden die dann sagen, die auch, ach krass, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen bisher. Also es ist ja nicht, dass sie das nicht bewusst nicht gemacht haben, sondern es war einfach nicht im Bewusstsein. Und dafür ist es so wichtig, viel mehr miteinander ins Gespräch zu gehen.
Absolut. Genauso.
Genau so. Ich
Ja.
überlege immer noch, und vielleicht machen wir das zum Abschluss auch, um was mitzugeben. Wie kannst du, was gibst du den Eltern oder was können wir jetzt auch mal weitergeben? Kann man mit denen in Kontakt reden? Wie machen wir das? Wie machst du das? Auch wenn, ich erinnere mich an den Vortrag, da hattest du auch noch so etwas. Wenn ihr Interesse habt, dann macht das und das oder kommt so auf mich zu. Deine Bühne, erzähl bitte das, weil ich finde das so wichtig. Und alle, die ich kenne, die auch nur ansatzweise solche Kinder haben, hört gut zu und nutzt diese Chance. Also nutzt du deine gerne auch und erzähl mal, was du tust und wie man an dich herantreten darf.
Ja, vielen Dank. Ja, also im Prinzip habe ich ja schon gesagt, geht es darum, also ich glaube, der erste Schritt, wirklich der erste und vielleicht ist der sogar mit der mutigste, ist wirklich den Schritt zu gehen, zu sagen, ich möchte das verstehen. Ich möchte das nicht nehmen als Diagnose, die ich oder als gegeben, ja, mit dem ich
Ja.
jetzt sozusagen lebe und dann mache ich es mit was auch immer weg oder besser oder wie auch immer, sondern ich möchte das auf einer anderen Ebene und auch nochmal von einer anderen Perspektive verstehen. Und das ist, glaube ich, ein mutiger Schritt. Und viele, mit denen ich spreche, da merke ich auch, da ist ein großes Schamgefühl am Anfang. Ne? Da ist ein großes Hemmnis auch über, vielleicht in Anführungsstrichen zuzugeben, dass das Kind eben nicht funktional ist oder in Anführungsstrichen komische Dinge tut. Und da die Einladung, und das sage ich auch, ich arbeite ja auch viel mit Paaren auf Paarebene, es geht uns allen gleich.
Ja.
Wir haben alle dieselben Themen. Wir haben hinter jeder Tür, sieht es gleich aus, ob der Rasen nun gemäht ist oder nicht. Das ist egal. Oder wir haben alle dieselben Themen und ich bin eher jedes Mal berührt, wenn Menschen kommen und sagen, ich möchte das verstehen, ich möchte was dran ändern.
Ja.
Und diese Einladung möchte ich also wirklich aus vollem Herzen aussprechen. Und man kann, also oder ihr könnt nur gewinnen. Also jeder darf in seinem Tempo gehen, jeder darf so weit gehen, wie er möchte und auch Stopp sagen sozusagen. Und es ist ja auch, ich weiß ja auch nie, was mein Gegenüber gerade mit sich trägt. Und genau wie du sagst, jeder hat seine Brille, ne, seine Sicht auf die Welt und die es zu erforschen gilt. Und ich bin dabei nichts anderes als ein Forschungshelfer, eine Hebamme sozusagen, weil ich gebe nicht vor, wie es sein soll. Das steht mir gar nicht zu, sondern ich gebe eine helfende Hand, ich biete andere Perspektiven an, ich stelle viele, viele Fragen und ich gehe halt relativ schnell weg vom Verhalten. Also ich gehe sehr schnell auf die Ebene, wie geht es dir dabei? Was fühlst du dabei? Und das sind ja auch genau die Dinge, über die wir nicht so gerne reden. Ich musste dafür auch sozusagen, ja, jetzt muss ein paar Jahre, jetzt kann ich sehr gut über Liebe, über Verbindung, über Gefühle, über so etwas sprechen, weil es nur darum geht. Also wenn wir nochmal das vielleicht so als, ne, vielleicht nochmal so als kleiner Exkurs dazu. Alles, was wir tun, sei es ein Job, sei es ein schönes Kleid, sei es das Glas Wein am Abend, sei es nochmal der gemähte Rasen, wir tun das alles für ein Gefühl, für meinen inneren Zustand. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, was ich da tue, weil es geht natürlich darum, dass wir uns gut fühlen, das muss ja auch gut gehen, aber zu verstehen, dass ich das nicht über mein Kind tue oder über meinen Partner oder über den Gehaltscheck oder so, sondern wie komme ich dahin in einem inneren Zustand von, sage ich mal, Zufriedenheit, von Frieden, von Ruhe. Dann bin ich die beste oder das beste Elternteil, was ich sein kann. Ich sage mal so, wir sind der Baum, der sich verwurzelt, der sich versorgt und dann werden die Früchte also von alleine genauso, wie sie sein sollen. Genau. Und da könnt ihr euch bei mir melden über meine Website? Verlinkst du
Ja,
wahrscheinlich, denke ich
mache ich
mal.
gern.
Genau, und da gehe ich meistens so vor: Ich habe ein kurzes Telefongespräch und dann lernen wir uns erstmal kennen und dann guckt man auch, ob es matcht. Ne? Also, das finde ich halt auch immer wichtig.
Total.
Dann muss man halt wirklich gucken, was ist gerade oben auf, ne, wo drückt der Schuh, dass ich versuche relativ schnell diesen, weil da ist wirklich auch ganz häufig so viel Druck und so viel Belastung da. Dass das für alle so ein bisschen, dass ich das so ein bisschen nehmen kann. Und das merke ich und die Rückmeldung kriege ich auch von meinen Klienten, dass das anscheinend ganz gut funktioniert.
Habe ich überhaupt gar keine Frage darüber, genau aufgrund dessen, wie du da auch von erzählst. Und es passt auch nochmal so, ich spanne diesen Rahmen und ich glaube, dieses Wort Rahmen macht es da so Sinn, weil das ist, glaube ich, das, was es erst einmal braucht, einen sicheren Rahmen, um sich zu trauen. Du sagst, es ist mutig, sich zu trauen mit dem, was mich beschäftigt, was diese Diagnose mit der Familie, wie auch immer macht. Ich sag mal, wie so ein Zug zuzugeben. Ich weiß damit nicht umzugehen. Ich brauche, also ich möchte das mal erzählen, aber ich weiß gar nicht, was ich damit umgehe. Und dass dieser sichere Rahmen, den du in deinen Gesprächen hältst, den wir in unserer Arbeit halten, dass das eigentlich das Einfachste und das Wichtigste ist, dass das erstmal alles Raum bekommen darf, was los ist. Und dann sind wir dabei, dann darf es losgehen mit den Fragen, dass es Raum bekommt in, ne, also im Losgehen, ja.
Vielleicht auch noch als Einladung zu sehen, dass Beziehung und Familie, Partnerschaft, wir gehen irgendwie immer alle davon aus, das macht man so. Ne? Das
Ja.
geht so nebenbei. Zumindest haben wir Menschen. Wir holen uns einen Gärtner, der uns erklärt, wo man eine Pflanze hinsetzt. Ne? Wir holen uns Menschen, die uns erklären, wo man ein Licht hinstellt, damit das Wohnzimmer besser illuminiert ist. Oder wir ist nicht mehr so wirklich viel, aber zumindest haben wir holen uns für alles Helferlein. Wir gehen auch zum Tennistraining, da habe ich einen Trainer.
Ja.
Interessanterweise, was aber unser Elternsein angeht, Familie, da gehen wir davon aus, wir können es. Ne? Wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs, das Ende. Sobald das Kind durch den Geburtskanal geht, gehen alle davon aus, jetzt kann ich das. Also jetzt bin ich Mutter, jetzt weiß ich, wie es geht. Und wir sind jetzt auch kein Paar mehr, wir sind Eltern, auch da wissen wir, wie es geht. Das ist Quatsch.
Ja, genau.
Muss man lernen und auch dabei darf man sich Unterstützung
Genau.
holen. Und das würde ich auch so gerne mehr nehmen,
Ja.
dass das haben. Ja.
Ja. Ja. Ja, komisch, ne, dass wir uns das nicht erlaubt haben. Es ist so wie damals mit Therapie. Also, wenn ich dann nochmal, wurde nicht erzählt. Unter verschlossener Tür. Also, und ich
Ja.
denke immer, nehmt euch alle jemanden an die Seite, weil es ist ein Geschenk. Weil wenn ich mich besser verstehe, was das macht, also ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass es, aber genau, dafür gibt es ja uns, dass wir es in die Welt tragen. Und ja, vielen, vielen Dank, liebe Christina. So, so wertvoll, glaube ich, also für mich auf alle Fälle, dass du das heute alles mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich weiß, du hast es mir erzählt, du hast schon mal eine Podcast-Folge gehört. Und da weißt du vielleicht auch, dass es am Ende mal eine Frage gibt. Und oh, wie schade, dass ihr gerade das Gesicht nicht sehen könnt. Die Frage stelle ich dir auch gerne. Und ich bin ganz gespannt, was jetzt da heute so rauspurzelt, wenn ich sie dir stelle. Was lässt Christina funkeln? Also, was bringt dich zum Funkeln?
Bringen zum Funkeln, wenn ich selber in meiner vollen Authentizität bin, also so wie ich bin, und das in Verbindung mit Menschen leben kann, die das auch sind. Also wenn es echt ist, dann funkelt es. Und dafür tue ich das. Oh, ja, schön.
Ach, ich auch, das könnt ihr nicht sehen.
Warum?
Ich habe die Augen zu und denke, genauso. Und
Ja.
genauso. Und ich finde das so schön und ich freue mich so sehr, dass ich meinem Impuls gefolgt bin damals und habe gesagt, ich schreibe einer wildfremden Frau, ob sie in meinen Podcast kommt. Und ich finde das so toll, weil genau das ist das. Mutig sein, neugierig sein, mit anderen ins Gespräch zu kommen, mit anderen in Verbindung zu kommen. Was dann passieren kann. Und ich weiß nicht, was daraus passieren kann, aber ich freue mich total darüber und ich freue mich so sehr, dass wir das heute gemacht haben. Also vielen, vielen Dank. So schön, dass du da warst und wir hören bestimmt mal wieder.
Ja, das würde mich sehr freuen. Von mir ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich hier da sein durfte bei dir.
So, so gerne. Bis bald.
Bye.